Herzlich willkommen auf der Leipziger Buchmesse am Sonntag, dem letzten Messetag, auf dem blauen Sofa. Im vergangenen Jahr hat Friedrich Schorlemmer seine Autobiografie Klar sehen und doch hoffen vorgestellt. Heute nun stellt er Die Gier und das Glück. Wir zerstören, wonach wir uns sehnen, vor. Dieses Buch ist im Umfang geringer, in 24 übersichtlichen Kapiteln gegliedert, inhaltlich aber gewichtig. Denn es will mindestens dreierlei. Der Zeit einen Spiegel vorhalten, ein Ethos für die Zukunft formulieren, auch praktisch kann man sagen, und die Dialektik von Gier und Glück enthüllen. Aber bei Friedrich Schorlemmer ist es ja ein bisschen wie bei Goethe. Auch bei ihm sind seine Texte Bruchstücke des einen Bekenntnisses. Und Sie können sicher sein, auch in diesem Buch ist der ganze Friedrich Schorlemmer präsent. Und wer weiß, vielleicht ja auch heute in unserem Gespräch auf dem blauen Sofa. Herzlich willkommen, Friedrich Schorlemmer. Die Gier und das Glück. Ist die Gier das zentrale Problem unserer Zeit?
Ja, dann, wenn wir Glück mit Gier verwechseln. Ich glaube ja, dass zum Glück die Gier gehört. Aber die Gier ist noch nicht das Glück. Und manche Leute meinen, sie könnten nur durch Gier glücklich werden. Und ich sage, nein, mit Gier werden wir glücklich. Also ich habe hier keinen Aufruf ausgehen lassen, seid nicht gierig, sondern haltet Maß im Gierigsein. Wer nicht gierig ist, der hat auch noch nichts verstanden vom Leben. Das Leben braucht auch unsere Neugier, unsere Begier, unsere Antriebe, was zu wollen, was darzustellen, was vorzustellen, was zu erarbeiten. Und ich sage Ihnen also, man muss mit allen Sinnen leben und darin dann auch den Sinn finden. Was ich nicht wollte, ist anderen vorhalten oder von mir aus bekennen, wie gierig ich bin, obwohl ich sagen muss, ich bin auch ganz schön gierig. 10 Tage lang, sage ich Ihnen jetzt, der zweite Sonntag in der Fastenzeit, 10 Tage lang kein Tropfen Alkohol und seit gestern bin ich auch nicht mehr begierig, also bin ich plötzlich frei.
Wo ziehen Sie da genauer die Grenze? Sie denken also offenbar bei Gier nicht nur an Investmentbanker in London und New York, sondern Sie haben eine breitere Vorstellung davon, dass es um eine Form von Lebenslust, Lebensgier, Neugier geht. Wo ziehen Sie die Grenze, wo schlägt das um in eine Form von destruktiver Gier?
Also immer da, wo wir denken, billig wäre gut. Wer heute Fleisch kauft in einem Supermarkt für einen Preis, für den man kein Fleisch produzieren kann, macht sich schuldig an der Kreatur. Also kaufen Sie bitte weniger Fleisch und dann beim Fleischer. Also, das ist ein Beispiel. Oder... Also ich finde es wunderbar, also seit wir vereinigt sind, also wir also so wunderbaren Wein genießen zu können. Also ich danke den Westdeutschen, dass sie jetzt auch zu uns gehören und wir zu ihnen. Aber irgendwie muss halt immer da auch wissen, wo das Maß ist. Also eine Flasche Wein am Abend reicht, finde ich. So, also die Frage ist jedes Mal, wie hältst du das Maß? Und wie halten wir in der Welt das Maß, in der wir dabei sind, die Lebenskreisläufe zu stören und zu zerstören, in der Gier immer mehr, immer schneller zu verbrauchen. Dabei verbrauchen wir die Welt. Und ein Kriterium wäre, wie nehme ich Rücksicht auf die anderen, auf die Natur, auf die Zukunft, während ich das Leben genieße. Aber nicht statt das Leben zu genießen, sondern während ich es genieße. Und das hat dann auch politische Implikationen. Also wenn wir nicht zurückkommen zu einer Weisheit, die die Natur uns vorlebt in ihren Lebenskreisläufen, wenn wir sie einfach durchbrechen und zerstören, kommen wir zu etwas, was manche Klimawandel nennen. Also was dieser Winter war, war kein Wandel mehr. Das war schon eine Katastrophe. Was etwa den Wasserhaushalt anlangt. Also hier zu gucken, was wird aus der Welt, wenn wir sie weiter so gnadenlos verbrauchen und uns zu Herren über die Natur machen, statt zu erkennen, was Albert Schweitzer uns einschärft. Ich bin Leben, das Leben will, mitten unter Leben, das Leben will. Und das heißt, auch das, was keinen Wert hat, nein, auch das, was keinen Preis hat, auch das, was man nicht kaufen kann, auch das, was in diesem Sinne zwecklos ist, sagen wir wie ein Igel, muss leben können. Dazu braucht man dann zum Beispiel breite Feldraine, wo die leben können. Gucken Sie sich mal an, was heute passiert, wenn die Großraumlandwirtschaft kommt. Da waren die Groß-LPGs ja gar nichts dagegen bei der Vernichtung unserer Kulturlandschaft. Also da muss, denke ich, der Einzelne mitwirken, selber auch so leben in der Auswahl der Produkte, die er kauft, aber auch protestieren, wenn zum Beispiel wieder eine neue Schweinemastanlage mit 10.000 oder 15.000 Schweinen errichtet wird. Was dann aus der Luft wird, was da aus den Böden wird, die mit der Gülle verätzt werden und was mit der ganzen Landschaft wird. Und vor allem, was aus den Tieren wird oder was mit den Tieren, wir den Tieren antun, während wir sie aufzüchten. Ich finde, ein Schwein hat auch ein Recht auf Leben, bevor wir es essen.
Im praktischen Maßstab kann ich mir das vorstellen. Geht es um eine Form von Balance mit einem gewissen Augenmaß? Aber schreiten wir noch einmal die politischen Implikationen ab. In dem Moment, in dem das in meinem Lebensraum passiert, Ihr Beispiel aus der Landwirtschaft, ist das ja noch relativ nah. Aber wir sind ja auch Teil eines relativ abstrakten globalen Geschehens. Wo würden Sie da die Tafel aufstellen und würden sagen, du Einzelner, hier bist du Teil eines größeren Irrtums, einer größeren Gier?
Ich mache das mal fest an Erinnerung an, das habe ich jetzt in den letzten Tagen dran gedacht und Fernsehfilme gesehen über das, was in Fukushima passiert ist. Das war, finde ich, ein Warnsignal. Wie wir heute pro Kopf Energie verbrauchen und Teil eines großen Energiekomplexes und Problems sind, müssen die Einsicht gewinnen, das lösen wir nur nicht durch neue Techniken. Also ich stelle mir vor, unsere ganze Landschaft nur voll von diesen drehenden Dingern. Ich möchte auch Landschaft haben, die ich frei anschauen kann. Oder die ganze, das ganze Land voll von Raps und Mais. Alles nur, damit wir billig Energie kriegen. Ich denke, das Bewusstsein müsste sagen, wir müssten mit weniger Energie auskommen und der Politik klar machen, wir sind auch bereit, dafür den Preis zu zahlen. Ich dachte, nach Fukushima würde irgendwo ein Durchbruch kommen, sagen, so geht das nicht weiter. Aber jetzt fangen die Japaner wieder an und werden ihre Kraftwerke wieder in Gang setzen. Und vorgestern war wieder nur ein kleineres Erdbeben. Also ich denke, das wäre so ein konkreter Punkt, wie wir als Einzelne oder als Gesellschaften bereit sind, den wahren Preis für Energie zu zahlen und B, also höher, B, dann auch weniger verbrauchen, damit wir diese Welt nicht verbrauchen und die Ressourcen, die noch für die nächsten und übernächsten Generationen da sein sollen, nicht jetzt verschleißen. Das heißt, da wird die sehr persönliche Frage zu auch einer sehr politischen Frage. Ich denke, die Politiker wollen ja gewählt werden. Und noch haben wir auch eine parlamentarische Demokratie. Und wenn wir richtig denken, wählen wir auch die Richtigen. Wenn wir falsch denken, wählen wir auch die Falschen. Und wenn wir falsch denken, machen die Politiker, die durchaus einsichtsfähig sind, das, was wir, die wir die Mehrheit, das Falsche wollen, machen. Also es gibt auch einen Opportunismus, der sich am Volkswillen orientiert oder an denen orientiert, die dieses 60-Cent-Blatt für eine Zeitung halten.
Jetzt ist es ja eigentlich eine ganz gute Zeit, um über Regeln zu sprechen. Also selbst in Bankerkreisen ist spätestens seit 2008 zu sagen, ich bin gierig, nicht mehr wirklich angezeigt, sondern selbst in Bankerkreisen wird über Regeln diskutiert, die man dem Finanzmarkt geben soll. Und das große Idol der vergangenen 15 Jahre, der Neoliberalismus, steht schwer auf dem Prüfstand und in der Diskussion. Eigentlich ein guter Moment. Glauben Sie, dass Regeln allein es richten können? Das ist sicher ein ganz entscheidendes Moment.
Die Voraussetzung für Regeln sind die Einsichten von Menschen, die andere Regeln wollen. Also, ich sage ein Beispiel. Ich habe bis zum 45. Lebensjahr in unserer Deutschen Demokratischen Republik gelebt. Da konnte ich mir nicht vorstellen, dass Menschen statt zu arbeiten mit Geld arbeiten. Oder statt Arbeit zu finden, Arbeit zu suchen, in denen Geld arbeitet. Zweitens, dass wir in einer Welt sind, in der Leute so viel kriegen, wie sie nie verdienen können. Was müssen Sie von sich denken bei Ihrem Normalgehalt, was ein anderer kriegt, was Sie für einen Wert haben und was der für einen Wert hat? Zweitens, die Riesenboni, die da ausgezahlt werden an unsere Superklasse-Leute, die auch noch die Politik sagen, bestimmen wollen. Also die haben inzwischen wieder dieselben Boni. Ich finde, da muss noch mehr Druck entstehen. Es könnte sein, dass der Mann, der jetzt nach Landsberg kommt, dass der auch andere zum Nachdenken bringt. Also es gibt ja auch Menschen, die haben so viel Geld, wie sie nie verdienen könnten, aber die auch Geld haben, was sie nie brauchen. Also müssen sie es irgendwo hinlegen, wo es keiner braucht. Aber hier brauchen wir es für Kindergärten, für Hochschulen, für Straßenbrücken und so weiter. Und die legen das irgendwo weit weg ab. Also die wahren Asozialen sind heute die, die zu viel haben. Das sage ich nicht. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Es muss auch Leistungsanreiz geben. Ich habe auch gesagt, ohne Gier, also ohne den Willen, du musst was tun, damit du auch was erreichen kannst. Das brauchen wir auch. Aber dann brauchen wir auch Maß. Und das heißt auch funktionierende Steuerbehörden und eine Steuerprogression, die kalte Progression ablöst, weil da der Mittelstand getroffen wird, aber ganz oben wirklich richtig kräftig abschneidet und das dem Gemeinwohl zurückführt. Und übrigens, die Leute, die woanders ihr Geld ablegen, ob nun in der
Schweiz.
In der Schweiz oder in irgendwelchen asiatischen kleinen Ländern oder in Timbuktu oder so weiter, nicht wahr? Die nutzen ja die Infrastruktur unseres Landes. Dafür müssten sie auch mit aufkommen. Also wissen Sie, was ein Kilometer Straße kostet? So, und ich finde, dass die viel haben, müssten glücklich sein, dass sie viel geben können. Da sie es nicht freiwillig geben, müssen wir eine gute Steuergesetzgebung haben. Und das finde ich so toll. Unser Rechtsstaat funktioniert noch. Es gibt keinen Promi-Bonus und es gibt auch keinen Promi-Malus. Ich finde, noch funktioniert unser Rechtsstaat in der Trennung von Legislative, Exekutive und Jurisprudenz. Das will ich mir jeden Tag immer wieder auch klar machen. Froh zu sein, im Geltungsbereich des Grundgesetzes zu leben, aber eben auch im Geltungsbereich von Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes, der sagt, Eigentum wird geschützt und es soll zugleich der Allgemeinheit dienen. Und die mehr haben, ich will überhaupt nicht dem Neid das Wort reden. Ich finde, eine Flasche Rotwein für 5 Euro kann man auch schon mit Anstand trinken, lieber Herr Steinbrück.
Sie sehen nicht nur in die Bibel schaut Friedrich Schaud immer regelmäßig rein, auch ins Grundgesetz. Schwenken wir einmal auf den zweiten Zentralbegriff Ihres Buches, auf das Glück ein. Das ist ja ein flüchtiges Wild, schwer zu greifen und vielleicht gar nicht stabil zu greifen. Sie haben eine Angriffsrichtung schon angedeutet, die möchte ich gerne noch mal näher ausführen. An einer Stelle Ihres Buches klagen Sie über eine Fürbitte, die Ihr Vater regelmäßig im Gottesdienst hat sprechen lassen. Worüber klagen Sie da? Seite 25 übrigens.
Eine alte Fürbitt-Regel oder ein Formular, eine Agenda seit Jahrhunderten hat eingeschärft zwei Dinge. Erstens den Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Und zweitens, dass wir unter ihrem Schutz und Schirm ein ruhiges und stilles Leben verbringen könnten. Und das hat mein Vater immer gesprochen. Ich verzeihe ihm viel, ich verdanke ihm noch mehr. Aber dass er das immer wieder gesagt hat, also ich glaube, ich bin aufmüpfig geworden, weil ich gegen diese Bitte angestanden bin und weiter anstehen will. Ein ruhiges und stilles Leben heißt, halt die Klappe, kannst sowieso nicht ändern. Sieh zu, dass du für deinem Lebensbereich zurechtkommst und ansonsten sei zufrieden und stille. Nee, mach deinen Mund auf, guck, was passiert, verbünde dich mit anderen, übe Empörung, so wie Stefan Hessel das sagt, sei empört und nicht ruhig. Wo Grund ist, sich zu empören, dann mit anderen sich zu vereinigen und etwas gegen das zu tun, worüber man empört sein muss. Und dann am Schluss, wenn du dich mit anderen hast geeinigt und hast ein klein wenig erreicht, dann sei auch glücklich. Und ich finde auch, man darf nicht jeden Tag und jede Stunde engagiert sein. Schrecklich sind Leute, die immer nur engagiert sind. Oder so griesgrämig sagen, wie furchtbar die Welt ist. Nein, man kann sie nur verändern, wenn man sie auch genießt. Und wenn man am Tag aktiv war, kann man auch am Abend mal einen nehmen. Oder mit anderen zusammen. Also wissen Sie, einen ganzen Abend lang was machen, was nichts weiter bringt. Mit meinem Bruder und seinem Freund Skat spielen. Und dann nicht darüber nachdenken, was Monsanto anrichtet. Dann nicht darüber nachdenken, was für ein furchtbares Vertragswerk wir gegenwärtig mit den Amerikanern verabreden. Jetzt muss der Widerstand passieren. Wir dürfen nicht die amerikanischen Regeln auf Europa übertragen. Ich hoffe, dass da muss man empört sein. Da müssen die Leute merken, auch die Politiker, wir wollen das nicht. Mal ganz abgesehen davon, was die sich erlauben mit NSA. Also da ist auch, finde ich, die Empörung zu gering. Haben wir uns 25 Jahre lang jeden Tag über Stasi aufgeregt. Na Mensch, das waren doch missratene Babys der Ausforschung. Glücklicherweise lebe ich ja auch in einem Land, wo man sich empören darf und wo man, das ist nicht selbstverständlich. Was denken Sie? Ich bin froh, dass ich nicht im Reiche des KGB-Offiziers in Moskau lebe.
Steuern wir noch mal ein bisschen zurück von der NSA. Sie sind damit mit Ihrer Akzentuierung dessen, dass es nicht darum geht, als protestantischer Christ sich zu unterwerfen, unter letztlich vielleicht eine spezifische Interpretation der lutherschen Zwei-Reiche-Lehre, schon ein bisschen dabei, mit Hammer und Meißel an einem Fundament zu klopfen und es ein bisschen umzumodellieren, das für viele Christen schon eine große Rolle spielt, die eher so ein asketisches, hartes, protestantisches Ethos vor Augen haben.
Also ich bin, was das Ausleben meiner Sinne anlangt, katholisch. Aber nicht richtig katholisch. Und ich denke, dass der Grundimpuls muss sein, die Liebe zum Leben und nicht die Sorge um das Leben. Also erst die Liebe zum Leben, dann die Sorge um das Leben. Aber dann auch sich sorgen für das Leben. Und darin glücklich zu sein, wenn man das mit anderen erlebt. Und zweitens, ich sage Ihnen, meine Entdeckung beim Nachdenken hier ist, wir zerstören, wonach wir uns sehnen, nämlich wenn wir uns nach Glück sehnen und die Gier dominieren lassen, dann zerstören wir, wonach wir uns sehnen. Aber es ist eigentlich das Glück. Und das Glück, finde ich, ist für uns, wenn Sie aufstehen, Sie haben noch das Gleichgewichtsorgan. Danken Sie dem Herrgott jeden Morgen für das Gleichgewichtsorgan. Wenn das schon einmal ausgesetzt ist, merken Sie, was das ist. Oder wenn Sie einen Hörsturz kriegen, danken Sie dafür, dass Sie heute Abend die 8. Sinfonie von Dvorak hören können. Wunderbar. Und es nicht saust im Ohr. Also die Sinne sind auch Teil meiner Sinnerfahrung. Und ich möchte gern, dass das Sinnerlebnis nicht was Hochgeistiges ist, sondern auch etwas ganz Schönes, Erlebnisreiches, was mit unseren Sinnen zu tun hat. Also sagen Sie mal, so ich zum Beispiel, ich esse unglaublich gern Sauerkirschen. Und die Gier kann mich heute noch, die ich als Kind schon hatte, Kirschen zu klauen, geklaute Kirschen, was meinen Sie, wie die schmecken? Das geht heute nicht mehr, zumal wenn man ein Gesicht hat, was bekannt ist, ist schlecht. Aber diese,
die Überwachungskamera des Kirschenbauers hat sie klar identifiziert.
Aber Sauerkirschen, wenn ich die mache, in jedem Jahr mache ich etwa 60 Gläser Sauerkirschen ein. Ja? Ich freue mich schon auf den Winter und abends dann immer also natürlich nicht entsteint, mit Stein, ja? Sauerkirschen oder Pflaumenmus oder Dvorak, ja, oder Kartoffelbrei. Ich komme aus der Kartoffelgegend. Oder aber eben doch am liebsten also Kartoffelbrei und dazu einen guten pfälzischen Wein. Ich sage Ihnen, also den Westgermanen unter Ihnen, Sie wissen gar nicht, was Sie uns voraus hatten. Wir hatten nur zwei trinkbare Weißweine. Jetzt haben wir einen unglaublich viele. So viel kann man gar nicht trinken, wie es gibt. muss man auch nicht. Aber ich sage Ihnen, erst das Glück und dann die Gier. Und auch die Gier nach Glück, aber nicht das Glück mit der Gier verwechseln. Und dazu gehört auch, dass wir unser Lebenstempo verringern. Also, ich sage das immer zuerst mir zu mir selbst. Aber als ich neulich in meinem kleinen Häuschen in der Altmark saß und habe ich von um 6 bis 9 am Tisch gesessen und nichts gemacht. Keine Musik gehört, nichts, habe nur einfach beobachtet, wie sich der Himmel verändert, welche Vögel wann wie fliegen, wie viele hunderte Spatzen sich in meinem Geranke verstecken und so. Und ich war richtig erfüllt nach diesen 3 Stunden, dachte, aha, das kannst du noch. Noch zu wenig. Das muss man noch viel mehr machen. Also das Tempo reduzieren, das intensive Leben wieder lernen und nicht im Extensiven uns verhasten.
Ihr Buch ist in einer tiefen Spur tatsächlich auch ein Zeugnis davon, was es heißt, in der Altmark zu leben. Also ja. Ich habe die da immer besser kennengelernt, von Sauerkirschen angefangen über Blicke auf die Elbe. Ich muss da mal hin. In dem eher praktisch inspirierten Teilen Ihres Buches spielt ein Begriff eine Rolle, der mir sehr gefallen hat. Da fragen Sie, was kann denn eigentlich helfen, um glücklich zu werden? Wie kann man sozusagen die Chancen erhöhen? Und da sagen Sie, eine große Hilfe wäre eine realistische Sinnsuche. Warum?
Das kann ich nicht sagen. Ich würde einfach sagen, die Dinge zu suchen, die nicht nur einen Zweck haben, sondern auch einen Sinn. Manche haben einen Zweck und andere haben einen Sinn. Und dies zu unterscheiden, das muss man jeweils für sich selber sehen. Ob die Zwecke uns dominieren oder ob der Sinn uns dominiert. Und wie wir bei der Erreichung von Zwecken auch Sinn erfahren. Das kann manchmal so sein, dass manche Dinge, die sehr schwer waren, hinterher als sehr sinnvoll und als schön und bereichernd erlebt werden. Und ich finde, ich bin ja in meinem Hauptberuf Pfarrer, ich habe am Freitag einen 90-jährigen Mann beerdigt, der ein sinnvolles Leben hatte, der ein erfülltes Leben hatte. Und ich habe keinen Besuch bei Hinterbliebenen erlebt, wie am Donnerstag oder Dienstag war das, am Freitag war die Beerdigung. Das Gespräch über das Leben dieses Menschen, das ich erfüllt hatte, und zwar da, wo er auch wusste, ich kann jetzt mein Leben lassen. Es war gut so. Danke für dieses Leben, sagen die Kinder, sagen die Enkelkinder, sagt die zurückgebliebene Ehefrau, sagen danke. Und nicht sagt, Mensch, warum müssen wir sterben? Ja, ich sage Ihnen, wer jeden Tag weiß, dass das Leben vergänglich ist, ist viel glücklicher als der, der es verdrängt. Und noch ein letzter, der große Nihilist in der Bibel, den ich öfter zitiere, also der Prediger Salomo, sagt, es ist nichts Besseres, als dass der Mensch sich gütlich tue und sei fröhlich bei seiner Arbeit. Nicht nach der Arbeit, schon in der Arbeit fröhlich sein. Wer nur nach der Arbeit fröhlich ist, hat die falsche Arbeit.
Ja, könnte doch für einige Menschen gelten. Nein, für mich nicht, aber... Jetzt muss ich aber doch noch mal so ein paar Sekundärtugenden abklopfen, ehe ja. Sie hier alle Ideale der Pädagogen unserer Kindheit abräumen, Herr Schorlemmer. Was halten Sie denn von der Disziplin? Das ist ja doch für viele zunächst mal ein Korsett, an dem sie tragen.
Kommt das Wort Disziplin vor?
Deshalb frage ich ja.
Ich muss das gleich googeln. Nein, das kommt nicht vor. Aber ich schätze Sekundärtugenden. Aber es sind wirklich nicht alles. Also Verantwortungsbewusstsein ist noch was anderes als Pünktlichkeit. Aber ich liebe es, wenn Menschen pünktlich sind. Also ich bin kein Pole. Die würden es hassen, wenn man pünktlich ist. Verstehen Sie so? Die sind da anders. Ich mag Pünktlichkeit. Eine bestimmte Lebensdisziplin mag ich auch. Obwohl ich sagen muss, ich war nicht beim Militär. So richtig kann ich das nicht. Ich hatte immer Lehrer, die Disziplin einfach als Ernsthaftigkeit und als Selbstanstrengung wollten und nicht als erdrückende Pflicht von oben. Aber mit Disziplin ist das sowas. Also ich nehme mir vor, jeden Tag die Übungen zu machen, die mir der Orthopäde empfohlen hat. da ich es ein paar Tage nacheinander gemacht habe, merkte ich, dass es half. Und jetzt? Schon zwei Tage wieder nicht mehr. Also man muss, also Disziplin heißt auch diese Selbstanstrengung, du machst das jetzt und bist dann froh, dass du dich überwunden hast. Oder ich zum Beispiel, meine Disziplin jetzt in der Fastenzeit, auf das, was mir jeden Tag das Wichtigste ist, Verzeihung, wichtig ist, nämlich Alkohol zu trinken, nicht zu trinken. Ja. So. Und diese Disziplin ist dann erfreulich, wenn ich darin Freiheit erfahre. Und ich finde, der Freie muss auch der Disziplinierte sein. Disziplinierte, nicht der andere drückt und erdrückt, sondern der eine gewisse Verlässlichkeit hat. Also man muss sich mit sich selber anfreunden, ehe man sich mit anderen anfreunden kann. Und verlässlich sein gegenüber anderen, das ist doch irgendwie schön, wenn jemand zu dir sagt, Mensch, bist du ein verlässlicher Freund. Mich hatte Barbara Thalheim gebeten, dass ich ihr was schicken sollte, und sie hatte zwei Tage später, da hat sie mir einen so lieben Brief geschrieben, dass ich so verlässlich bin, habe ich mich auch gefreut. Ich bin gar nicht so verlässlich, aber das wollte ich ihr gern, weil ich merke, das will sie nicht haben. Und ich freue mich auch, wenn ich Verlässlichkeit erlebe und solche auch kriege. Was ich hochschätze, ist aber eigentlich die Zivilcourage und nicht das Erfüllen von Befehlen, sondern Zivilcourage. Und da spielen für mich, das habe ich auch versucht im Buch klarzumachen, spielt für mich so Menschen wie Dietrich Bonhoeffer oder auch die Geschwister Scholl oder Albert Schweitzer oder Stefan Hessel eine große Rolle. Also ich kann mir mein Leben ohne die Vorbilder, von denen ich lebe, auch nicht vorstellen. Dazu gehört im Übrigen auch einer der, also ich lese gern Lyrik zum Beispiel. Ja. Also diese wunderbare Frau, die öfter auch hier bei der Buchmesse noch war, noch mit über 90. Ein Gedicht von Hilde Domin, also da stelle ich alles weg dafür. Ein Gedicht von Hilde Domin, nochmal und nochmal sprechen, sodass man es kaut. Wissen Sie, ein Gedicht sprechen, dass man so kaut wie das Brot, wenn man es lang kaut, bis es süß wird. Bis man merkt, was da alles drin steckt. Also ich sage, Kartoffelbrei und Gedichte von Hilde Domin. Und
eine bessere Zusammenfassung werden wir nicht finden können. Kartoffelbrei und Hilde Domin.
Doch, aber eins soll ich sagen. Ich liebe Bäume, ich habe Sorge um die Bäume in der Welt und finde es wunderbar, dass es Menschen überall gibt, die sich für den Schutz von Bäumen einsetzen. Etwa die Leute in Istanbul. Aber auch die es gibt Leute, die eine Säge haben und die nicht anders können als sägen. Also man muss Bäume schützen und jeden Tag sich aufbäumen.
Die Gier und das Glück. Wir zerstören, wonach wir uns sehen. Das neue Buch von Friedrich Schorlemmer. Hier auf dem blauen Sofa bei Deutschlandradio Kultur, im Internet unter buchmesse.zdf.de und derclub.de geht es gleich weiter mit Simon Beckett im Gespräch mit Michael Saar. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Friedrich Schorlemmer.